MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think Tank.
Ja, schönen guten Tag. Wir reden in letzter Zeit hauptsächlich über Israel in Verbindung mit Krieg. Aber es gibt natürlich auch andere Themen, zum Beispiel den weltweit herausragenden Stellenwert von Innovationen aus diesem Land, ohne die einiges an neuen Technologien nicht möglich wäre. Ich spreche darüber heute mit Michel Weinberg. Herzlich willkommen, lieber Michel. Er ist seit fast 30 Jahren bei der AHK, der Deutsch-Israelischen Industrie- und Handelskammer. Geboren wurde er in Belgien, aufgewachsen ist er in Bayern und seit dem Studium lebt er in Israel. Nach seinem Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der Universität in Tel Aviv war Michel Weinberg mehrere Jahre in der freien Wirtschaft tätig und bei der AHK Israel war er erst Stellvertreter und seit einiger Zeit hauptamtlicher Geschäftsführer. Am besten, erstmal herzlich willkommen nochmal, lieber Michel, am besten klären wir zuerst, welche Aufgaben nimmt denn die israelisch-deutsche Handelskammer AHK wahr?
Ja, hallo Maya. Also die AHK Israel hat wie alle anderen Kammern auf dieser Welt drei Hauptaufgaben. Wir sind erstmal die Vertretung der deutschen Wirtschaft in Israel. Wir versuchen zu fördern die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen durch verschiedene Dienstleistungen, wie zum Beispiel Markteinstiegsprogramme, Delegationen, Steuerberatung, Rechtsberatung und so weiter und so fort. Und drittens, wir vertreten natürlich die Interessen unserer Mitglieder.
Gibt es auch Empfehlungen von euch für Leute, die sich für Investitionen interessieren?
Selbstverständlich. Alles, was zu den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen gehört, damit beschäftigt wird. Alle Bereiche.
Ich habe gesehen, dass ihr mehrere verschiedene Länder, europäische Länder vertretet, zum Beispiel Dänemark, aber auch deutsche Bundesländer. Also nicht nur das gesamte deutsche Land, sondern eben auch einzelne Bundesländer. Was genau passiert da bei euch?
Nein, wir vertreten keine anderen Länder. Wir vertreten nur 5 Bundesländer. Also jede Kammer, es gibt ja insgesamt, so wie uns, noch fast 100 andere Kammern weltweit, aber jede Kammer ist nur für das spezifische Land zuständig. Wir vertreten kein anderes Land, sondern wir vertreten die Wirtschaftsinteressen von 5 Bundesländern, nämlich Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Thüringen. Und was wir hauptsächlich für diese 5 Bundesländer machen, sind 2 Dinge, nämlich einmal Standortmarketing. Das heißt, wenn wir von einem israelischen Unternehmen angesprochen werden, die sich für eine Ansiedlung in Deutschland interessieren, dann versuchen wir, dieses Unternehmen zu überzeugen, dies doch in einer dieser Bundesländer zu machen. Und B, wir machen eine Dienstleistung, die wir Tech Scouting nennen. Wir sind sehr gut vernetzt im israelischen Startup-System, im israelischen Ökosystem und versuchen für Firmen aus diesen Bundesländern bei den israelischen Startups Technologien zu finden, die sie unbedingt benötigen und die sie verwenden. Also Standortmarketing und Tech Scouting.
Und jetzt nur mal kurz zum Verständnis, auf welchem Platz der Weltrangliste sind denn die Startups Israels?
Ja, hängt davon ab, wen du fragst. Es gibt eine offizielle Statistik des Global Startup Ecosystem Index. Es gibt so einen Index, der letzte wurde, glaube ich, veröffentlicht 2023. Und da liegt Israel auf dem 8. Platz. Aber wenn du einen Israeli fragst oder alle Israelis glauben, dass sie hinter Silicon Valley auf dem 2. Rang rangieren. Also wie gesagt, offiziell 8. Platz.
Okay, ich habe das mit dem 2. Platz auch gehört. Also ich bin da ganz Israeli. Wie sind die Wirtschaftsbeziehungen denn mit Deutschland? Also wie viel Import, Export, gibt es da Zahlen? Und ein Unterschied zwischen staatlichen Zahlen oder dem Privatbereich?
Ja, also staatliche Zahlen gibt es nicht. Die werden nie veröffentlicht. Ich habe hier was vorbereitet, was ich schnell zeigen möchte. Erstmal, wie sich die Beziehungen entwickelt haben. Das ist schon sehr interessant. 1960 betrug das Handelsvolumen 100 Millionen Dollar. In Israel wird übrigens immer über Dollar gesprochen. Und inzwischen sind wir bei über 8 Milliarden Dollar. Mit Dienstleistungen sind es sogar über 12 Milliarden Dollar. Wichtig ist, dass Deutschland Israels drittgrößter Handelspartner ist, nach den USA und China. Deutsche Produkte sind wirklich sehr, sehr beliebt in Israel. Man macht sogar Reklame damit. Ich könnte jetzt viele Geschichten erzählen. Aber immerhin drittgrößter Handelspartner, das ist doch was. Übrigens, für Israel ist Deutschland auch drittgrößter Handelspartner im Nahen Osten, nach den Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Aber wenn wir das Öl wegrechnen würden, dann wäre Israel sicherlich der wichtigste Handelspartner. In Zahlen ausgedrückt, wir sehen das hier schön. Wie gesagt, insgesamt über 8 Milliarden Dollar Handelsvolumen. Israel importiert aus Deutschland mehr als doppelt so viel, als es exportiert. Und was wir hier auch sehen, ist, wenn wir uns die Handelszahlen im Vergleich, der Vergleich 2022 und bis 2023, beziehungsweise die ersten 11 Monate dieses Jahres anschauen, dann sehen wir ganz interessant, dass in den ersten 11 Monaten dieses Jahres der israelische Export nach Deutschland um 12,7% gestiegen ist, während der deutsche Import nach Israel nur um 3,4% gefallen ist. Wir können also hier wirklich sagen, das sehen wir eindeutig, im bilateralen Wirtschaftsverhältnis ist Business as usual. Und wir in der Kammer machen hier, wir sehen ganz klar, dass trotz des Krieges Business weitergeht, dass bestehende Beziehungen auf jeden Fall weitergehen, während sich neue sehr selten ergeben. Übrigens, letztes Wort, das ist auch eine ganz interessante Statistik. Wir sehen hier die blauen Balken, das ist der Import nach Israel, die gelben der Export aus Israel. Und wir sehen, dass es sowohl mit der EU, mit Asien, China und Deutschland ein Handelsdefizit gibt, dass also mit diesen Ländern, diesen Regionen weit mehr importiert wird als exportiert. Während es mit den Vereinigten Staaten umgekehrt ist. Nach Amerika wird mehr exportiert als importiert. Das ist, finde ich, eine sehr interessante Statistik. Was zu diesem Thema.
Meine Frage ist jetzt, welches sind denn da die wichtigen Bereiche? Also in welchen Bereichen findet Import-Export statt?
Wenn wir uns nochmal diese Statistik anschauen, sehen wir das hier eindeutig. Beim Export sind die wichtigsten Bereiche Maschinen und Equipment, optische und medizinische Geräte und chemische Produkte. Und ähnlich ist es beim Import, auch hier wieder chemische Produkte, Maschinen und natürlich Fahrzeuge. Klar, ist ein wichtiger Bereich, beim Import gibt es natürlich keinen Export. Das sind die drei großen Bereiche beim Import und beim Export.
Genau, weil du jetzt gerade die chemischen Importe erwähnst. Wie sieht es denn aus mit Wissenschaftskooperation? Zum Beispiel weiß ich, dass der Arzneimittelkonzern Merck zusammenarbeitet. Dann gibt es auch Entwicklungen in der Cybersicherheit mit der Firma WIS. Die stand jetzt auch letztens wieder in den Medien, dass die sehr erfolgreich sich, entweder ist sie schon an der Börse oder dabei, an die Börse zu gehen. Und dann auch der Chip-Designer Nvidia zu KI. Also das sind alles Bereiche, da würde ich gerne wissen, ist das eine Kooperation mit Deutschland jeweils?
Ja, also auch im wissenschaftlichen Bereich gibt es enorm viele Kooperationen seit eh und je. An der Deutschen Botschaft hier in Tel Aviv gibt es einen Wissenschaftsattaché, und der wird dir erzählen, dass es mit kaum einem anderen Land so viele Kooperationen, so viele gemeinschaftliche Forschungsprojekte gibt wie mit Israel. Es gibt dafür auch einen ganz besonderen Topf, aus den sowohl israelische als auch deutsche Firmen genießen können. Wenn sich also israelische und deutsche Firmen zusammentun, können Sie aus diesem Topf, der sowohl vom israelischen Wissenschaftsministerium als auch vom deutschen Wissenschaftsministerium gefördert wird, können sich aus diesem Topf dann Geld holen. Du hast richtig gesagt, das ist Merck hat da sehr, sehr viel gemacht. Übrigens, es gibt auch sehr viele deutsche Forschungszentren in Israel. Mhm. Da gibt es Firmen wie SAP, Telekom, Merck, die hunderte Mitarbeiter haben und die keine Produkte produzieren, sondern wirklich in Israel forschen.
Betreibt Microsoft auch noch in Israel sein Forschungs- und Entwicklungszentrum? Die haben darüber ja wohl mal gesagt, das ist ein strategisch wichtigstes Zentrum. Und genau, jetzt noch die Frage, die Forschungszentren ist die eine Seite. Was ist mit den Universitäten? Gibt es da auch weiterhin Kooperation oder ist jetzt durch diese ganze Entwicklung an den Universitäten einiges unterbrochen?
Also nochmal, auch viele natürlich amerikanische Firmen. Du hast Microsoft erwähnt, das ist Microsoft, das ist Google, es ist Intel. Forschen alle in Israel. Viele der Microsoft-Produkte wurden hier in Israel wirklich entwickelt. Das hat Bill Gates vor vielen, vielen Jahren schon gesagt, dass ohne Israel hätte er seine Produkte nicht entwickeln können. Kooperationen auf Universitätslevel, ja. Ich glaube, durch den Krieg oder was ich bisher gehört habe, ich habe auch mit der Botschaft drüber gesprochen. Nochmal, ich glaube, in der Wissenschaft gilt das Gleiche wie für die Wirtschaft. Die bestehenden Kooperationen, die bestehende Zusammenarbeit geht ganz normal weiter. Aber es hat sich nichts neu entwickelt im letzten Jahr, wenn wir zurückblicken. Aber ich denke, ich mache oft den Vergleich mit der jetzigen Krise und mit der Corona-Krise. Ja, da war auch alles stillgelegt und es hat sich ganz schnell wiederholt. Ich glaube, das wird auch hier wieder der Fall sein, sobald der Krieg zu Ende ist. Und wir hören heute, vielleicht kommt es noch in den nächsten Stunden zu einem Abkommen mit Hamas. Ich denke, also dieses Jahr wird noch viel, viel sich ergeben zwischen den beiden Ländern im wirtschaftlichen Bereich, im wissenschaftlichen Bereich. Wir dürfen nicht vergessen, Deutschland und Israel feiern dieses Jahr 60-jähriges Bestehen der diplomatischen Beziehungen. Also da wird es auch viele Veranstaltungen in Deutschland, viele Veranstaltungen in Israel geben.
Welches ist Israels größter wirtschaftlicher Erfolg unabhängig jetzt von Deutschland? Kann man sagen, das ist immer noch die Hightech-Branche oder ist inzwischen ein anderer Bereich in Israel führend?
Also wirtschaftlich glaube ich natürlich, Israel ist die Startup-Nation. Aber ich glaube, gerade in den Bereichen Cyber, Medizintechnik und Wasser, sowohl Wasserentsalzungsanlagen als auch die berühmte israelische Tropfbewässerungstechnik. Ich glaube, das sind die größten wirtschaftlichen Erfolge. Übrigens, das wissen viele nicht, der USB-Stick wurde zum Beispiel in Israel erfunden. Militärisch darf man doch nicht den Iron Dome vergessen oder die verschiedenen anderen Raketenabwehrsysteme, die einzigartig. So einzigartig, dass ja inzwischen auch Deutschland dieses Raketenabwehrsystem erworben hat.
Seit dem 7. Oktober 2023, wie betroffen sind denn die verschiedenen Wirtschaftszweige, Landwirtschaft, Exportwirtschaft, Investitionen etc.?
Also erstmal ganz allgemein, wirtschaftliche Folgen des 7. Oktober. Natürlich in erster Linie war der Arbeitsmarkt sehr, sehr, sehr betroffen. Auch hier sehr ähnlich oder man kann es vergleichen mit der Corona-Krise. Es kam zu Zwangsbeurlaubungen, es kam zu vorzeitigen Entlassungen. Man darf nicht vergessen, es wurden 360.000 Reservisten eingezogen, hauptsächlich junge Leute. Das waren 7% der arbeitenden Bevölkerung und es waren hauptsächlich junge Leute, die dann in den Startups wirklich gefehlt haben. Aber die Branchen sind, wie du gesagt hast, die hauptsächlichen Branchen sind Landwirtschaft und Bau. In diesen beiden Bereichen arbeiteten in der Vergangenheit einerseits Fremdarbeiter, andererseits auch viele Palästinenser, zum Beispiel im Bau 100.000 Palästinenser. Das ist alles weggefahren. Die ausländischen Mitarbeiter sind geflüchtet. Keiner wollte hier in Israel bleiben. Es gibt keine Lizenzen mehr für palästinensische Mitarbeiter oder nur noch wenige. Der Tourismus praktisch tot, ja. Wobei nicht ganz tot. Ich war sehr überrascht, letzte Woche zu erfahren, dass im Jahr 2024 eine Million Touristen nach Israel gekommen sind. Ich weiß nicht, inwieweit diese Zahl stimmt, aber das ist die offizielle Zahl. In normalen Jahren kommen ca. 4 bis 5 Millionen. Aber auch 1 Million finde ich sehr viel, vor allem vor dem Hintergrund, dass viele Länder eine Reisewarnung ausgesprochen haben für Israel, die ja immer noch gilt. Der Einzelhandel war natürlich auch stark betroffen am Anfang. Inzwischen hat sich dieser Bereich total normalisiert. Es boomt wieder in Israel im Einzelhandel. Es gibt viele, wenn wir uns allein Tel Aviv anschauen, 10 bis 15 wirklich der führenden Restaurants haben alle Konkurs angemeldet. Die gibt es nicht mehr. Wir sind sehr gespannt, ob, wenn sich dann die Lage wieder entspannt, einige dieser Restaurants wieder aufmachen werden. Dann der Staatshaushalt, natürlich auch ein großes Problem. Die Kriegskosten belaufen sich bisher auf über 66 Milliarden Euro. Das muss natürlich irgendwie finanziert werden. Und wie wird es finanziert? Ja, erstmal seit dem 1.1.25 wurde die Mehrwertsteuer erhöht um 1%. Viele andere Steuern wurden erhöht. Die Sozialleistungen wurden gekürzt, so zum Beispiel das Kindergeld. Die Einkommensteuer wurde erhöht. Das Volk muss jetzt die Kosten tragen. Einerseits, andererseits muss natürlich auch im Haushalt gespart werden. Die israelische Regierung hat bisher übrigens den Haushalt 25 noch nicht verabschiedet. Normalerweise geht das bis Ende des Jahres über die Bühne. Die Regierung hat noch Zeit, bis zum 31. März 2025 den Haushalt 25 zu verabschieden. Wenn er bis zu diesem Tage nicht verabschiedet wird, führt es automatisch zu Neuwahlen. Also das ist noch ein interessantes Thema, wo Bibi Netanyahu wirklich stolpern könnte. Zum Haushalt nochmal. Man muss bedenken, die Wiederaufbaukosten sind enorm. Es gibt ja viele Häuser an der Nordgrenze Israels, also an der Grenze zum Libanon und der Südgrenze, die Grenze zum Gazastreifen, die zerstört wurden. Zum Teil ganze Dörfer, das muss alles neu aufgebaut werden. Und es gibt immer noch 70.000, das wissen viele nicht, Evakuierte. Das heißt Israelis, die nicht in ihren Häusern, nicht in ihren Städten leben können und die hier im Landesinneren entweder, wenn sie Glück haben, bei Familien unterkommen oder aber in Hotels, seit über einem Jahr in Hotels leben. Das muss natürlich alles vom Staat bezahlt werden. Für die israelische Wirtschaft auch fatal, dass die führenden Ratingagenturen Moody's und Fitch das Rating Israels jetzt innerhalb von einem Jahr dreimal gesenkt hat. Es gibt einen Investitionsstopp. Wenn wir uns die Zahlen anschauen von, sagen wir mal, Oktober 2023 bis Oktober 2024, waren die Investitionen zum Beispiel in der Venture Capital Szene betrugen 10 Milliarden Dollar weniger. Das hat sich übrigens jetzt erholt. In den letzten 3 Monaten sehen wir wieder einen Anstieg von 38%. Aber wie gesagt, insgesamt die Folgen vom 7. Oktober sind enorm. Und ich will hier noch ein paar Wirtschaftsdaten zeigen, die das ganz klar zeigen. Wenn wir uns zum Beispiel das Wirtschaftswachstum anschauen, ja, also der wichtigste Faktor, wenn wir uns die Wirtschaft anschauen, betrug 2021 noch über 9%, hätte 23 eigentlich 6% betragen müssen, betrug dann aber nur noch 2% 2023 und dieses Jahr fatal 2024 0,6%. Also ihr seht den Sprung von über 9% auf 0,6. Die Staatsverschuldung, auch das sieht man hier sehr schön, lag immer so knapp um die 60%, ist jetzt 70%. Hat natürlich mit den Kriegskosten zu tun, von denen ich vorhin gesprochen habe. Das Haushaltsdefizit, ja, 2022 1,8%, dann eigentlich 2% vorgesehen, 2023 inzwischen bei 7,1%. Inflation, ja, war hier auch ein Thema, war ja auch in Deutschland ein großes Thema. Die war sehr, sehr hoch letztes Jahr, lag bei über zum Teil 7-8%. Das hat sich normalisiert. Der 24 wurde offiziell mit 3,4% abgeschlossen. Das sind eigentlich ganz ordentliche Zahlen. Und wir sehen, dass die Inflation jetzt Anfang 25 weiterfällt. Das zu den Auswirkungen.
Wenn man die Stimmung sich in der Bevölkerung nochmal anschaut, gibt es da durch diese ganze Wirtschaftslage auch sowas wie Notverkäufe, Notkäufe auch, dass die Leute sich eben eindecken? Gibt es Pleiten und wie hoch ist der Anteil der Bevölkerung an Armen? Also Mittelstand, Wohlhabenden, hat sich da viel geändert oder ist alles gleich geblieben?
Also wirklich die meisten Pleiten, die wir sehen, sind in den Restaurants, was ich vorhin gesagt habe. Man sieht es weniger in anderen Bereichen. Natürlich gibt es auch Firmen, die inzwischen Konkurs angemeldet haben. Aber insgesamt glaube ich wirklich, was ich vorhin schon gesagt habe, in den meisten Bereichen Business as usual. Da gibt es keine Auswirkungen. Das Wirtschaftswachstum soll dieses Jahr auch wieder stärker steigen, um über 2%. Muss man abwarten. Was die Bevölkerung betrifft, also laut letzter Statistik leben 25% der Israelis unter der Armutsgrenze. Eine Armutsgrenze, die vom Statistischen Amt natürlich festgelegt wird. Bei Kindern übrigens sind es 50%. Warum? Denn wenn wir uns anschauen, wer sind diese 25%? Das sind hauptsächlich Menschen in zwei Bevölkerungsgruppen, nämlich die orthodoxen Juden und die israelischen Araber. In diesen beiden Bevölkerungsgruppen ist die Armut natürlich am größten. Insgesamt, wie gesagt, laut letzter Statistik ca. 25%. Der Mittelstand beträgt etwa 60%, also 60% der Israelis befinden sich so auf dem Level des Mittelstands. Und dann gibt es, ich würde sagen, 15% der Menschen sind sehr wohlhabend, wobei wirklich die Kluft zwischen Reich und Arm in Israel enorm ist, ja, enorm. Es gibt wirklich einerseits die oberen 10.000, die in Wohnungen leben, die 10 bis 15 Millionen, 20 Millionen Euro kosten oder in Miete locker mal 30.000 Euro im Monat. Aber andererseits eben auch Beduinen, die weiterhin in Zelten leben. Ja, also die Kluft in Israel zwischen Reich und Arm, die war schon immer enorm und die wird auch für die nächste Zeit enorm bleiben.
Jetzt gibt es umgekehrt auch von Israel Unternehmungen, die im Ausland stattfinden, um auch so ein bisschen die Verbesserung internationaler Beziehungen zu fördern. Da würde ich gerne wissen, in welchem Bereich. Also ich weiß, dass es in der Wasserwirtschaft nach Afrika Beziehungen gibt, die helfen zu verstehen, wie man mit knappem Wasser auch Landwirtschaft betreiben kann. Wo sind da die Stärken Israels im Ausland?
Was ich vorhin gesagt habe, richtig, Wasser, die größten Wasserentsalzungsanlagen werden in Israel hergestellt. Diese Tropfbewässerung ist einmalig und die wird in alle Länder, vor allem, du hast es richtig gesagt, in Afrika verwendet, aber auch in Europa. Cybersecurity, Medizintechnik, Agrotech, all diese Bereiche, in denen Israel einfach sehr stark ist und eine führende Rolle hat.
Also ich denke jetzt daran, dass die tatsächlich losgehen, die Forscher oder die Menschen, die mit diesem Thema zu tun haben und andere unterrichten darin, wie sie damit...
Was wir auch sehen im Moment, und das ist keine gute Nachricht, wir sehen, dass viele Unternehmen abwandern. Wir selbst wurden schon von vielen Unternehmen in den letzten Monaten kontaktiert, die ihre Produktion verlagern wollen, die ihre Produktion nach Europa/Deutschland verlagern wollen. also mindestens ein zweites Standbein haben. Viele machen sich Sorgen um die Zukunft Israels und wollen, um sicher zu gehen. Also es ist keine sehr positive Entwicklung, die wir leider bedauern, aber es ist tatsächlich so. Es gibt inzwischen viel mehr Firmen mit Abwanderungsgedanken als je zuvor. Das betrifft übrigens auch Menschen. Also allein ich in Tel Aviv kenne über 25 Personen, die erstmal weg sind, von denen nicht klar ist, ob sie überhaupt je zurückkommen werden oder ob, wenn dann der Krieg vorbei ist, sie wieder hier sein werden. Muss man abwarten.
Ich will noch eine letzte Frage stellen, die ich schon spannend finde. Wie beschreibt man die Kultur des Scheiterns in Israel? Also es gibt da ein Buch, das heißt Startup Nation von Dan Senor und Saul Singer. Und da wird beschrieben, warum Israels Startups so viel erfolgreicher sind als die anderer Länder.
Ja, ich habe das Buch auch gelesen und natürlich kann man jetzt nicht das ganze Buch zitieren, aber ich habe mir die Mühe gemacht, diese Frage mal ChatGPT zu fragen. Und ich habe eine Antwort bekommen, die ich gerne vorlesen möchte, weil ich finde sie großartig. Das hat ChatGPT zu dieser Frage gesagt. Also, insgesamt fördert Israels Kultur des Scheiterns eine Haltung der Offenheit, der kontinuierlichen Verbesserung und der Bereitschaft, sich aus schwierigen Situationen zu befreien. Sie ist ein zentraler Bestandteil des israelischen Erfolgsmodells und hat das Land in vielen Bereichen wie Technologie, Militär und Gesellschaft vorangebracht. Erstens, Akzeptanz des Scheiterns als Teil des Prozesses. In Israel gibt es eine weit verbreitete Akzeptanz, dass Scheitern Teil des Erfolgsprozesses ist. Dies gilt sowohl für die Wirtschaft als auch für die Militär- und Politikbereiche. Besonders in der israelischen Start-up-Szene wird Misserfolg nicht als etwas Negatives oder als Stigma betrachtet, sondern als eine natürliche Erfahrung auf dem Weg zur Innovation. Viele Unternehmen sehen ihre ersten und zweiten Misserfolg als unvermeidlich an und als wertvolle Grundlage für künftigen Erfolg. Zweitens, Fehler als Lernchance. Die israelische Gesellschaft fördert eine proaktive Haltung zu Fehlern. Scheitern wird als eine Gelegenheit zum Lernen und Wachsen betrachtet. Besonders in der Technologiebranche und im militärischen Bereich gibt es die Philosophie, dass jeder Misserfolg die Möglichkeit bietet, Fehler zu analysieren und daraus zu lernen, um beim nächsten Versuch besser vorbereitet zu sein. In der Start-up-Kultur ist dies besonders ausgeprägt und gescheiterte Unternehmer haben oft die Chance, wieder zu starten und aus ihren Erfahrungen Kapital zu schlagen. Drittens, Risikobereitschaft und Innovation. Die israelische Gesellschaft ist bekannt für ihre hohe Risikobereitschaft und Innovationskraft. Diese Risikokultur beruht darauf, dass auch schwierige Herausforderungen und Misserfolge als unvermeidbar und letztlich produktiv angesehen werden. In der Startup-Szene gibt es sogar das Sprichwort: Wer nicht scheitert, hat nicht genug gewagt. Diese Haltung hat zu einer der weltweit dynamischsten und erfolgreichsten Innovationen geführt, auch wenn nicht jeder Versuch erfolgt hat. Viertens, Resilienz und schnelle Erholung. Im militärischen Kontext hat Israel ebenfalls eine starke Kultur des Scheiterns. Die israelische Armee ist darauf trainiert, aus Fehlern zu lernen und sich schnell zu erholen. Dies geschieht durch umfassende After-Action-Reviews, bei denen jede militärische Operation analysiert wird, um Schwächen zu identifizieren und Verbesserungen vorzunehmen. Diese resiliente Haltung, Fehler zu erkennen und sich zu verbessern, zieht sich auch durch die gesamte Gesellschaft und hat Israel geholfen, sich in schwierigen Zeiten immer wieder zu behaupten. Fünftens, gesellschaftlicher Optimismus. Israel hat eine optimistische Kultur, die darauf abzielt, aus jeder noch so schwierigen Situation das Beste zu machen. Der Glaube an die Möglichkeit, Fehler zu überwinden und sich weiterzuentwickeln, prägt die nationale Denkweise und trägt zur gesellschaftlichen Stärke bei. Diese positive Einstellung führt dazu, dass Israelis sich nicht leicht entmutigen lassen und oft kreative Lösungen für Probleme finden, selbst wenn sie Rückschläge erleiden. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Israels Kultur des Scheiterns eine bedeutende Stärke ist, die das Land in vielen Bereichen vorangebracht hat. Sie fördert nicht nur die Innovation und Risikobereitschaft, sondern auch eine resiliente Gesellschaft, die in der Lage ist, aus Fehlern zu lernen und sich ständig weiterzuentwickeln. Großartig.
Michel, vielen Dank für diesen Überblick, der tatsächlich nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die gesamte Gesellschaft in den Blick genommen hat von ChatGPT. Wir haben hier ein positives Ende dieses Gesprächs. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und drücke die Daumen, dass die Wirtschaft sich in diesem Jahr 2025 massiv erholen wird.
Ja, vielen Dank, liebe Maya. Das hoffen wir auch. Ich bin optimistisch. Ich sage immer, am Ende wird alles gut.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.